Ja, ich habe dann irgendwie selber nach ein paar Wochen bemerkt, dass ich halt plötzlich für einen Menschen Gefühle habe, den ich noch nie getroffen habe. Und ihr ging es aber relativ ähnlich, weil eines Abends ist so also auf meinem Handy so eine Nachricht aufgeploppt: I never saw you, but I miss you. Und das war echt so,
Ich habe Gänsehaut.
ja, das hat so
So schön.
genau so das Gefühl repräsentiert, was ich auch hatte.
Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating- und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aquema, der Podcast. Mein Name ist Katharina und unser heutiger Gast ist Shamila Lengsfeld. Shamila, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass es geklappt hat.
Hallo, ich freue mich total, hier zu sein.
Ich freue mich auch, weil ich meine, wir probieren jetzt schon seit einer ganzen Weile, oder ein Interview zu machen. Wollten das live machen, das war eigentlich so das große Ziel, oder? Und haben immer wieder versucht und geschoben wegen Corona und jetzt letztendlich sind wir hier online unterwegs, aber ich glaube, das wird super gut und ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit haben zu sprechen.
Ja, man sagt ja gut, ich glaube, so ist es bei uns. Nach dem 10. Versuch haben wir es finally
Absolut,
geschafft, uns zu
absolut,
sprechen.
genau. Ja, also ich habe ja, auch so ein bisschen recherchiert, oder würde ich auch eben kurz vorstellen. Aber vielleicht auch nochmal zu sagen, du bist jetzt erst kürzlich von Berlin nach Prag gezogen, oder? Wegen der Liebe, wegen deiner großen Liebe Luna.
Ja, so sieht's aus. Auch ganz, wirklich ganz frisch. Wir sind jetzt, glaube ich, 3 Tage in der neuen Wohnung.
Wow.
Also hier ist auch noch totales Umzugschaos. Zum Glück können die Zuschauerinnen nicht das Bild sehen. Ja, nach Prag, wegen der Liebe. Darauf kommen wir vielleicht auch später noch zu sprechen.
Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, genau. Aber umso schöner, dass du dir Zeit nehmen konntest, wenn ihr so mitten auf den Kissen sitzt, sozusagen. Aber schön, ihr habt es geschafft. Ihr seid jetzt endlich in einer Stadt, in einer Wohnung.
Ja, so eine Long-Distance-Relationship ist schon nicht ohne. Das ist langfristig doch so ein bisschen zermürbend. Deswegen sind wir jetzt ganz froh, ja, dass man jetzt einfach mal zusammen Homeoffice machen kann und zusammen Kaffee trinken kann, ohne dass man immer diesen Zeitdruck im Hinterkopf hat.
Ja, kann ich mir echt gut vorstellen. Also sehr schön, das ist sozusagen der Preview. Das ist jetzt im Moment der Stand und wie ihr dahin
Ja.
gekommen seid, hören wir gleich. Aber jetzt reden wir erstmal über das Berufliche, weil Shamila, du hast einen super spannenden Job. Du bist nämlich Filmregisseurin, wenn ich es richtig weiß, und Drehbuchautorin und wurdest auch 2016 durch den Film Blake in der breiteren Öffentlichkeit bekannt. Das heißt, wenn Leute deinen Namen schon mal gehört haben, dann wissen sie jetzt vielleicht, warum. Und du wurdest da auch mit dem Deutschen Nachwuchsfilmpreis ausgezeichnet. Und seitdem hagelt es Awards nationaler Art, aber auch international. Also du bist da wirklich richtig gut unterwegs. Und ich kenne niemanden, der in der Branche arbeitet, finde es mega spannend. Deswegen wollte ich dich erstmal fragen, ob du mir und unseren Zuhörerinnen ein bisschen erzählen kannst, wie so dein Job aussieht. Also was ist dein Alltag? Wie läuft so ein Filmprojekt ab letztendlich?
Sehr, sehr schwierige Frage, mit der du startest, weil ich eigentlich keinen sogenannten Alltag habe. Tatsächlich sieht bei mir jeder Tag anders aus, vor allem eben, weil man ja projektbezogen arbeitet und immer andere Projekte hat, in anderen Städten, mit anderen Menschen, andere Themen. Aber ich kann euch einfach mal so ein bisschen von meinen eigenen Filmen erzählen. Also wenn ich
Sehr
meine
gerne.
eigenen Filme produziere, dann ist das nochmal so ein bisschen anderer Ablauf als jetzt, sag jetzt mal, Auftragsarbeit. Also ich denke auch die interessanteren Projekte, ja, meine queeren Filme. Also ich mache eigentlich eher Richtung Blockbuster-Actionfilme, aber habe immer eigentlich queere Charaktere. Aber es geht nie ich sag mal, Queerness oder Homosexualität an sich. Also das ist nicht das Thema, aber meine Charaktere sind einfach queer. Das wird auch visiert. Aber es geht dann zum Beispiel eben um eine Superheldin, die die Welt retten muss, oder um die Apokalypse und Zombies, und zwei Frauen finden zueinander, die sich da durchschlagen zusammen. Genau, wenn ich da in so ein Projekt herangehe, beschreibe ich auch meistens die Drehbücher und ja, bin dann quasi von der Idee über das Drehbuch bis zur Planung, Dreh, Umsetzung und dann natürlich auch die Begleitung der Postproduktion, ja, quasi am Start und dabei. Und das sind halt sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, weswegen es ja so einen Alltag nicht gibt. Also im Endeffekt total.
Aber super abwechslungsreich, oder? Also eben, du fängst irgendwann mal an, eine Idee zu haben für einen Film und dann Wie läuft das dann ab? Dann fängst du an, was aufzuschreiben dazu oder
genau,
machst
also,
du Notizen
ja.
oder?
An den unmöglichsten Stellen habe ich eine sehr, sehr witzige Idee. Unter der Dusche oder irgendwo, wo es gar nicht, wo man eigentlich gar nicht inspiriert sein soll.
Da habe ich auch immer die besten Ideen.
Ne? Also,
was
man
ist das mit der
ist,
Dusche? Ja, wirklich.
Das ist sicher das meditative Geräusch des Wassers, das tröpfelt.
Ja, ja.
Nee. Also ich schreibe meine Ideen auf. Ich setze mich daran Tag und Nacht und schreibe an meinem Drehbuch, bis in meinen Augen nahe der Perfektion ist. Das kann manchmal irgendwie Tage gehen, aber auch 5 Monate. Mhm. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, weil man immer wieder rewrite, wieder drüber liest, bearbeitet, mit Menschen drüber spricht und einfach versucht, ja, so effizient wie möglich Geschichte zu erzählen und ja, auch so gefühlvoll wie möglich natürlich. Und das ist in dem Sinne eine sehr einsame Arbeit. Also Schreiben ist schon einsam, wenn man sich ist, weil man sich auch viel mit sich selber auseinandersetzt und auch natürlich immer etwas von sich selber in ein Projekt hinein, in eine Geschichte. Deswegen ist das auch immer so ein bisschen wie ja, Therapie vielleicht oder wie ja, irgendwie so eine Persönlichkeitsanalyse von sich selber, weil man sich dann ja auch mit Themen konfrontiert, die einen selber beschäftigen. Zum Beispiel Zombies, wie überlebe ich in der Postapokalypse oder welche Superkräfte hätte ich am liebsten?
Ja. Ja, das finde ich noch spannend.
Ne? Ja, also man hat auch echt so den guten Bezug zu dem inneren Kind, also kann ich zu mir selber sagen, weil ich halt genau die Sachen eigentlich schreibe, die ich früher als Kind gerne geschaut habe oder auch die Charaktere entwickle, die ich mir als Kind gewünscht hätte. Also ganz speziell auch, ich sag mal, Role Models, lesbische, starke Frauenrollen. Das gab es damals nicht. Ich glaube, wir sind im gleichen Alter. Ich meine, da gab es Xenia, wurde irgendwie sonntags ausgestrahlt.
Für eine Stunde. Wo mir jetzt hinterher aufgefallen ist, was lief da eigentlich mit der Blonden?
Mit der Blonden,
ich weiß
genau.
gar nicht, wie sie hieß.
Ja. Ja, genau. Aber sie war immer
ich
so ein bisschen
drüber nachgedacht. Moment.
Diese passive lesbische Vorbildsrolle irgendwie, glaube ich, für viele in unserer Community. Mhm. Und da gab es aber nichts. Also da gab es niemanden, da gab es Hella von Sinn und da war nichts. Und ich hab mir da so immer, ich habe mich so sehr gesehnt nach Role Models. Und als dann die L-Word kam langsam, da wusste ich sofort, ich bin. Aber davor war mir das auch gar nicht klar, weil ich niemanden gesehen habe und niemanden gefühlt habe, der mir das vorlebt. Und genau so diese Charaktere, die schreibe ich jetzt eigentlich so für mein damaliges Ich. Einfach ja, starke Frauen, die was erleben, Actionheldinnen und auch tolle Männerrollen, die nicht so mit diesem toxischen Männerbild irgendwie infiziert sind. Und mein Gott, was war deine Frage? Ich bin total von abgekommen.
Na, du, total egal. Ich finde es total spannend und ich glaube, das ist so ein bisschen, eben man sieht schon mittlerweile immer häufiger solche Figuren, aber was ich halt gerade noch schön finde, ist, wie du halt auch gesagt hast, dass es nicht Thema ist in deinen Filmen unbedingt, sondern dass es halt Teil davon ist und auch schön im Sinne von, es gibt ein Vorbild und man lernt auch die Charaktere wahrscheinlich relativ gut kennen in den Filmen und kann sich mit denen identifizieren unter Umständen. Aber dass es eben auch nicht eine Liebesgeschichte ist dann jetzt zum Beispiel zwischen zwei Frauen, oder? Das habe ich schon richtig verstanden, dass du bisher noch keinen Film gemacht hast, wo es jetzt so zentral eigentlich darum ging.
Also es war immer ein Teil meiner Filme. Zum Beispiel mein letzter längerer Film Echo handelt um zwei Heldinnen, die sich in der Postapokalypse treffen und sich auch ineinander verlieben. Aber natürlich liegt das, die Hauptstory ist eine andere. Also es geht dann ums Überleben und wie kann man das Virus, damals gab es noch kein Covid, als ich das geschrieben habe,
nicht dein Ernst.
Bekämpfen.
Wirklich?
Ja, ja, das war der Film, mit dem den haben wir wirklich kurz vor Covid gedreht und ich habe den so am Anfang fertiggestellt und dachte mir nur so, what the fuck, ich habe mich wirklich monatelang mit allem auseinandergesetzt, irgendwie, wie überlebe ich in der Postapokalypse, was brauche ich, Waffen hergestellt, einfach überlegt und getan und plötzlich ist halt so eine ähnliche Situation, in Anführungszeichen, eine mögliche Situation entsteht plötzlich, die dazu führen könnte, natürlich ganz lang gedacht. Und ich dachte, ich bin in meinem eigenen Film. Und es war wirklich ein total skurriles Gefühl.
Das Echo ist auch noch ganz witzig.
Ja, und
es ist wirklich.
Plötzlich fand ich die Apokalypse gar nicht mehr so geil, muss ich sagen. Nee. Also, wenn man sich dann irgendwie gefühlt mittendrin befindet oder auch diese Ängste dann plötzlich hat, ist es nicht mehr so cool, als quasi geschützt hinterm Schreibtisch zu sitzen und darüber zu schreiben und sich zu überlegen, wie man agieren würde. Also das war wirklich ein sehr, ja, sag mal, interessanter Zufall. Aber ja, zentral sind meine Liebesgeschichten eigentlich nie, sondern mehr wirklich so Subplot.
Und was ist so ein aktuelles Filmprojekt, mit dem du dich beschäftigst? Das war so das letzte, oder? Aber das ist sozusagen beendet. Den kann man sehen, den Film, nehme ich an.
Den kann man
oder ist der noch sehen. In der Post-Production?
Der ist, der lief jetzt online auf sehr vielen Festivals und ist noch in der Festival-Auswertung. Mhm. Aber danach werden wir den, also vielleicht wird er in so einer gesammelten Collection irgendwie zu sehen sein oder wir werden den einfach online stellen. Aber der ist jetzt auf jeden Fall schon so in der Endauswertung. Also ne, wenn man jetzt Kurzfilme oder mittellange Filme macht, dann geht man meistens über Festivals, dadurch Kontakte zu knüpfen und dann einfach, der Film wird danach dann quasi der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ist eigentlich so das ganz normale Prozedere, wenn man eben Independent-Film macht und jetzt nicht fürs Fernsehen arbeitet direkt. Mhm. Aktuell habe ich ein Projekt, das ist, wird sehr, sehr wild. Das ist lokalisiert in Berlin. Darüber Oha. Kann ich leider aber so viel sagen, weil hier Verschwiegenheitserklärungen und so. Mhm. Aber das hat auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr viel Queerness und Coolness. Und,
sehr schön.
Ja, das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz wildes Projekt.
Oha.
Ja, muss auch sein. Also wenn in meinem Film nichts explodiert, dann ist es eigentlich nicht aus meiner Feder. Also mindestens eine Explosion.
Genial. Gut, mindestens eine.
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss den angucken. Also ich meine, der spielt dann auch in Berlin, oder?
Genau,
also,
der das spielt ist unter anderem in Berlin, aber auch in Köln.
Okay,
ist
prima.
Ein bisschen ein Roadtrip.
Mhm.
Wir könnten so, wie sagt man, bei jeder Explosion machen wir so, trinken wir so einen Schnaps zusammen.
Ja, genau. Trinkspiel.
Ich hoffe, du bist auf jeden Fall hart trinkfest.
Machen wir. Wird mir jetzt nicht gerade nachgesagt, um ehrlich zu sein. Aber ich werde versuchen, mich da gut zu schlagen.
Dann schummeln wir ein bisschen mit Wasser.
Genau.
Ja,
ja, prima.
Nee, genau. Das ist und als Kontrastprogramm mache ich etwas ja auch sehr, sehr Politisches. Also da bin ich gerade in der Recherche. Da geht es, also das ist ein bisschen ein krasseres Thema. Ich weiß nicht, ob ich eine Triggerwarnung ausspreche. Es geht um sexuelle Gewalt. Um Corrective Rape, das ist, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Corrective Rape.
Also in anderen Podcasts sozusagen oder ja, aber eher, vielleicht kannst du für die Zuhörerin trotzdem noch kurz erklären, worum es geht. Also ich kenne mich da auch nicht wahnsinnig gut aus, aber ich glaube, wir haben ein Interview geführt mit Mia und die hat auch einen Podcast, Crime in the Closet, und da gibt es eine Folge zum Beispiel über Corrective Rape und die habe ich gehört. Also ja. Aber vielleicht kannst du kurz erklären, genau worum es geht.
Ja, natürlich. Also Corrective Rape ist eigentlich die korrigierende Vergewaltigung. Das passiert oft homosexuellen Menschen, queeren Menschen, aber auch oft vielen lesbischen Frauen, die halt quasi wieder normal gemacht werden sollen durch die Vergewaltigung.
Mhm.
Also dass Männer denken, die Frau wird jetzt wieder hetero, wenn ich sie vergewaltige. Also das ist wirklich ein sehr, ein sehr krasses Thema, ein sehr brutales Thema. Und es ist aber wirklich etwas, was passiert, also auch in Deutschland, in den Subgesellschaften. Und irgendwie, ich habe sehr, sehr wenig Material darüber gefunden, als ich angefangen habe, mich darüber zu informieren. Und war auch schockiert, dass man, auch es gibt kaum Filme darüber, es gibt kaum Bücher darüber. Es ist wirklich sehr schwer, sich da ja einfach ein Bild zu verschaffen, wie auch die Zahlen sind.
Ja.
Und es passiert in Deutschland, es passiert in so speziellen Communities. Es passiert in Südafrika, es passiert im tiefsten Tschetschenien, in Russland, in orientalischeren Ländern. Also ich bin persönlich, ich habe ja persische Wurzeln, ich bin halb persisch, halb deutsch. Und meine Partnerin zum Beispiel ist Armenierin und alleine, natürlich hatten wir jetzt keinen Kontakt mit so einer brutalen Form, aber alleine in Deutschland, in Berlin, wenn wir beide durch die Straßen gelaufen sind, ist man ganz anderen Anfeindungen konfrontiert, als jetzt zum Beispiel, in Anführungszeichen, ich sag mal, deutsche Frauen. Weil, also das ist meine Wahrnehmung, muss ich ganz klar sagen, und die Wahrnehmung vielleicht von einigen Freundinnen von mir, die auch orientalische Wurzeln haben, dass man, ich sag mal so, was deutsche Frauen machen, sind der eigenen Kultur, jetzt zum Beispiel meiner persischen Community egal, was deutsche Frauen machen, aber sobald eine persische Frau spielt, ja, sich outet oder offen homosexuell lebt, das ist eine ganz andere Straftat in dem Sinne. Das spürt man auf der Straße, dass man anders angegangen wird als jetzt zum Beispiel deutsche lesbische Frauen. Weil bei Deutschen ist es egal, aber siehst du aus wie eine arabische oder wie eine persische oder wie eine türkische Frau, ist das nochmal wirklich eine ganz andere Konfrontation. Und darüber bin ich eigentlich auf das Thema Corrective Rape gekommen, weil ich das in meinem Leben eigentlich immer hatte, dass ich immer Freundinnen hatte, die halt auch nicht deutsch waren und dass wir immer ganz anders behandelt worden auf der Straße als vielleicht meine deutschen Freundinnen, wenn sie händchenhaltend gelaufen sind. Und dann habe ich angefangen, mir da Gedanken drüber zu machen, woran liegt das denn? Ich meine, lesbische Paare und das eine lesbische Paar wird irgendwie nochmal anders diskriminiert, in Anführungszeichen. Und weil das auch eine Erfahrung ist und meine eigene Geschichte, habe ich mich eben damit beschäftigt und einfach, ja, auch bin auf dieses Thema Corrective Rape gestoßen und dass das wirklich praktiziert wird in Deutschland und wie grausam das ist. Und ja, da habe ich mich jetzt reingearbeitet und bin da in der Recherche und gucke da mal, ja, wo es da so hingeht mit dem Filmprojekt, an dem ich gerade arbeite.
Ja, also wichtig und spannend, so darüber aufzuklären, weil ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so arg bekannt. Also außerhalb der Community glaube ich sowieso nicht, innerhalb der Community vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber ja, erschreckend, was du da schilderst, also dass du das selber auch erlebst in einer, wie man meinen möchte, irgendwie sehr weltoffenen Stadt oder die so wahnsinnig bunt ist, Berlin, ja, wo Leute zugewandert sind von ganz verschiedenen Orten. Wie hat euch das beeinflusst? Also wenn ihr jetzt zusammen unterwegs seid, ist das was euch dann, ja, wo ihr zum Beispiel vermeidet, irgendwie Händchen zu halten oder vermeidet ihr bestimmte Orte zum Beispiel oder habt in Berlin?
Ja, also das hat mich insoweit beeinflusst, dass wir eigentlich auf der Straße, ich sag mal U-Bahn-Station oder generell in der Öffentlichkeit eigentlich nicht Händchen halten oder dass ich ihre Hand losgelassen habe in der U-Bahn-Station, weil ich das Gefühl hatte, fühlt sich gerade irgendwie gefährlich an. Mhm. Also man fängt an, den Alltag da drumherum zu arbeiten und sich nicht mehr öffentlich zu zeigen. Und das geht ja eigentlich gegen meinen Charakter und auch gegen das, was ich eigentlich bin, weil ich bin eine offen lesbische Filmemacherin, die queere Filme macht oder mit Queerness spielt, damit jeder seine Liebe leben kann und da Toleranz in die Gesellschaft zu bringen und Visibility. Und dann habe ich gemerkt, dass ich plötzlich selber angefangen habe, ja, die Hand loszulassen, weil ich irgendwie Schiss hatte. Ne? Ja, klar. Und das ist halt immer so, wenn man dann selber Paar ist, muss man sich entscheiden, bringe ich auch meine Person gegenüber in Gefahr? Weil das ist dann nicht nur noch meine Entscheidung, weil es nicht nur meine Gesundheit oder meine Sicherheit geht, sondern natürlich auch die Person, die mir zusammen Händchen hält. Und ja, das hat, also ist mir ganz klar aufgefallen, ich war nicht lange in Berlin, vielleicht 1,5 Jahre, dass in Berlin der Vibe ganz, ganz anders ist als in Köln zum Beispiel. Also ich habe davor 7, 8 Jahre in Köln gelebt und da Film studiert. Und ist mir sowas gar nicht aufgefallen oder sehr, sehr wenig, sag ich mal, dass ich da das Gefühl hatte, ich bin nicht sicher. Und in Berlin ganz, ganz, ganz krass. Also da ist auch öfter mal, ja, irgendwie Schimpfwörter gefallen und man wurde Straße irgendwie angebrüllt oder bespuckt.
Unfassbar.
Das ist wirklich das Mindeste. Also in Berlin fand ich das schon ganz krass und das war auch wirklich ein Punkt, weswegen ich dann gesagt habe, Berlin ist nicht meine Stadt, ich fühle mich nicht frei, ich fühle mich nicht sicher als persisch-lesbische Frau. Und ja, bin dann auch wirklich, habe Berlin irgendwie so ein bisschen mit einer Kusshand verlassen auch. Also ich werde immer noch viel in Berlin sein, viel in Berlin arbeiten, aber so zum Leben war es für mich nicht das Gefühl von Sicherheit, das ich eigentlich gerne hätte.
Absolut nachvollziehbar. Und wie ist es jetzt, ihr wart ja auch zwischendurch wahrscheinlich viel in Prag, oder? Weil Luna dort wohnt. Ist da der Vibe ein bisschen anders? Also fühlt ihr euch da sicherer auf der Straße?
Ja, also Tschechien möchte man ja meinen, ist irgendwie vielleicht nicht so weit wie Deutschland, aber vor allem Prag ist eine sehr, sehr weltoffene Stadt. Mhm. Hier fühlt es sich für mich irgendwie anders an. Also hier sind wir auch irgendwie vom Gefühl her freier. Es ist schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, was das ist, weil es ist ein sehr subjektives Gefühl von Sicherheit natürlich. Wir hatten hier jetzt noch zum Beispiel keine negativen Erfahrungen. Und wir machen ja auch, also wir haben ja auch einen Instagram-Channel und da sind wir natürlich, machen wir öfter mal Fotos oder so oder wir haben ein Fotoshooting und in Prag zum Beispiel, wenn wir auf der Straße uns dann küssen für ein Foto oder so, hatten wir bis jetzt noch nie irgendwie ein Problem. Und in Berlin kam das wirklich öfter vor, dass man dann irgendwie, ja, dass jemand vorbeifährt und einfach in unsere Richtung spuckt oder was Böses sagt.
Das finde ich so heftig, also was du gerade erzählst, finde ich echt, das ist macht halt mich wahnsinnig traurig und betroffen. Das kann man sich einfach fast nicht vorstellen, ja, dass sowas passiert irgendwie.
Und das ist, weil man mir ansieht, dass ich nicht deutsch bin und ihr auch. Und das ist halt wirklich dieses...
Unfassbar.
Was deutsche Frauen machen, ist egal, aber so, ne, sobald du als vielleicht orientalisch, arabisch, persische, türkische Frau identifiziert wirst, dann bist du, dann bist du ein Fehler und dann bist du unter Beschuss. Und das ist halt, ja, das ist halt das, was ich erlebe und was wir erlebt haben. Und nichtsdestotrotz, also es hört sich jetzt auch viel schlimmer an, als es jetzt auch wirklich ist. Also natürlich machen wir auch nicht jeden Tag oder haben nicht jeden Tag so solche Erfahrungen in Berlin gemacht. Aber es kam vor und das war ein Grund für mich, darüber nachzudenken und zu reflektieren. Und weil ich eben Filmemacherin bin, beschäftige ich mich jetzt viel tiefer mit diesem Thema.
Und eben so ein bisschen auch mit der, also genau das eine ist so die eigene Auseinandersetzung, nehme ich mal an, das auch ein bisschen verarbeiten zu können. Ist auch ein bisschen die Idee, das in diese Communities zu tragen?
Also gar nicht in die queere Community, sondern vielleicht auch eher in die heteronormative Welt. Ich glaube, wir wissen das. Also wir haben uns da irgendwie schon mal mit auseinandergesetzt. Oder wenn man queer ist, weiß man irgendwie, sowas gibt es. Aber ich glaube, heteronormative Menschen, also alle, mit denen ich gesprochen habe, auch jetzt Filmproduzentinnen und mit meinem Agenten und mit allen, die dann in so eine Filmproduktion involviert sind, wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen, für die war das alles Neuland und die finden das auch alle super interessant, vor allem auch Filmförderung, und weil das ist sehr politisch und das ist sehr etwas, was sehr unter den Teppich gekehrt wurde oder wo sich auch nicht viele so rangetraut haben die letzten Jahre vom Gefühl, weil es eben so brutal ist und aber auch so schwer darüber irgendwas zu finden.
Ich meinte jetzt auch eher so die Communities, aus denen sozusagen die Diskriminierung kommt. Aha. Weil ich nehme an, ihr seid eben auch hauptsächlich aus denen heraus sozusagen diskriminiert worden. Oder habt ihr schon auch, war das sozusagen von, kann man gar nicht so sagen. Also ich nehme an, ihr habt halt weniger Diskriminierung von deutschen Personen erlebt, in Anführungszeichen deutsch, als von...
Ja, in dem Sinne ist es natürlich wirklich was in unserem Kulturkreis dann stattfindet, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist schon so mein Empfinden. Ja, mit Sicherheit soll so ein Thema, oder wenn man so einen Film macht, dann jeden erreichen und jeden auf seine Art irgendwie tangieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich, wenn man so ein Filmprojekt angeht und auch so eine Geschichte schreibt, dass man sich bewusst ist, wen will erreichen, also dass man wirklich das Publikum kennt, aber auch weiß, dass ich die Menschen, die ich außerhalb meiner Zielgruppe erreiche, dass die natürlich auch was mitnehmen und gerade wenn eine Message oder wenn man ein Thema erzählen will. Ich meine, das ist auch schwer bei so einem Thema jetzt, ich sag mal, zu educaten, dass... In dem Sinne ist es eher etwas zu zeigen, also dass sowas existiert und das ganz nicht wertend wie möglich irgendwie zu präsentieren, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das auf den Tisch legt, dieses Thema, und dass das passiert und es erstmal einfach mal zeigt und wirken lässt. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass dann auch viele Menschen aus meinem Kulturkreis da natürlich schockiert sind, weil das ist ja ein minimaler Teil. Also das kann man ja auch, das, was ich jetzt zum Beispiel erlebe, das kann man ja auch gar keinen Fall irgendwie auf die meisten Mitmenschen oder Mitbürgerinnen anwenden. Also das ist so eine krasse Diskriminierung, die der Herkunft irgendwie nachgeht, muss man ganz klar sagen. Also so ein Thema muss wirken und da kann man einfach mal gucken, was sich daraus dann so entwickelt, was für ein Diskurs sich entwickelt, nachdem man so einen Film geschaut hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Absolut. Spannend. Also spannendes und wichtiges Projekt.
Von den Emotions her. Aber darüber muss man ja auch sprechen. Und das ist auch das Interessante an meinem Job. Ich mache halt dann Superheldenfilme und dann gleichzeitig arbeite ich an so einem Thema. Und das ist wirklich das Coole, so dass man diese Vielfalt hat.
Ja, du hast die Freiheit so, oder? Zu zeigen oder auch dich mit den Themen zu beschäftigen, die dich beschäftigen und
total.
Ja, die du gerne auf die Leinwand bringen möchtest.
Total.
Okay, jetzt machen wir den Umschwung. Wir haben ja jetzt Luna schon ein paar Mal erwähnt. Und du hast auch gesagt, genau, in deinem Leben gibt es eine Herzdame. Ich glaube, du hast die Liebe vielleicht deines Lebens gefunden. Und mich würde sehr interessieren, also ich folge euch auch auf Instagram, den Queen's Crush Channel, kann man da vielleicht nochmal Leuten ans Herz legen, die eure Geschichte gerne weiterverfolgen wollen. Wäre sehr interessiert, wie habt ihr zwei euch kennengelernt?
Ja, also tatsächlich über eine Dating-App.
Du darfst den Namen sagen.
Ja, darf ich sagen? Tinder, das war leider nicht eure Dating-App. Sorry. Ja, wir haben uns über Tinder kennengelernt, was ich nie gedacht hätte, was in meinem Leben passieren würde, weil ich eigentlich ich hatte nie Kontakt mit Dating-Apps, also wirklich nie. Hätte auch niemals gedacht, dass das klappt, aber ich bin nach Berlin gezogen und war man wollte auch Kontakte knüpfen und generell. Wir haben uns über Tinder kennengelernt, aber bis wir uns wirklich treffen konnten, ist einige Zeit vergangen.
Du hast gerade gesagt, du warst irgendwie vorher gar nicht so auf den Dating-Apps unterwegs. Wie war das für dich, dich da anzumelden? Und was hast du da so, also genau, was war deine, die Idee war so ein bisschen in Berlin Fuß zu fassen, Leute kennenzulernen, aber eben so ein bisschen die Erwartung, dass da vielleicht so ein super Match daherkommt, hattest du gar nicht, oder?
Genau, also das war mir ja super fremd, weil ich davor in einer sehr langen Beziehung war und als die Beziehung anfing, gab es noch keine Dating-Apps so wirklich, also Das war damals noch was ganz Neues. Damals gab es, glaube ich, Lesarion, aber genau. Und also Dating-Apps an sich, also man hat ja immer Vorurteile. Und ich hatte davor so ein paar sehr skurrile Dates. Die sind jetzt eine Geschichte wert, aber es war interessant, es war spannend, Menschen kennenzulernen, aber es war irgendwie sehr oberflächlich und man hat dann auch wirklich diese neue Mentalität gemerkt, der unserer Generation oder der Generation danach, dass man sich nicht mehr so wirklich auf so eine Person einlässt, sondern so schnell irgendwie weiter swiped oder ja, dann so schnell ein Gespräch aufgibt oder zu früh urteilt und gar nicht abwartet. Und man erwischt sich natürlich auch selber, dass man damit anfängt, wenn man dann schon mit mehreren Frauen geschrieben hat, dass man dann irgendwie nach ein paar Sätzen denkt, ach nee, die ist nichts für mich oder ach, die steht auf Rotwein, nee, das passt mir jetzt gar nicht und dann swipet man weg oder so.
Stimmt.
Also das ist mir wirklich aufgefallen und auch an mir selber, dass man da echt... man muss dranbleiben irgendwie und auch den Menschen eine Chance geben, auch wenn es Dinge gibt, die einem vielleicht jetzt mal nicht so gefallen. Ich meine, man wird nie den perfekten Partner, Partnerin finden. Man hat immer irgendwie jemanden gegenüber, der vielleicht andere Einstellungen hat, andere politische Einstellungen oder ja auch nicht der Traumvorstellung entspricht. Aber das ist ja eigentlich das Interessante am Daten.
Voll.
Und an sich kennenlernen, dass man sich nicht so vielleicht ähnelt.
Ja. Nee, also,
und andere Ansichten hat.
Ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil es ist irgendwie auch wirklich auch meine Erfahrung, wo ich so denke, man hat so viele Vorurteile dagegen. Und ein Teil davon, ne, also genau das Gleiche, dass man dann irgendwie anfängt, relativ schnell zu sagen, ach nee, oder wegen einer Sache zu sagen, lohnt sich da so ungefähr, sich zu treffen. Von daher, ich finde es spannend, dass du die gleiche Erfahrung gemacht hast. Aber wie war es dann mit Luna? Also hast du da so von Anfang an das Gefühl, als ihr habt dann, nehme ich mal an, angefangen zu schreiben, oder?
Ja.
Hast du das Gefühl, dass es irgendwie schon besonders gut läuft? Oder wie war so eure Kennenlernphase bis zum ersten Treffen?
Ja, also es war super krass, weil wir haben gematcht irgendwie, einen Tag später mal irgendwie eine Nachricht ausgetauscht und innerhalb von 3 Tagen haben wir wirklich von morgens bis abends geschrieben und wir konnten nicht aufhören.
Nee.
Und das hatte ich in meinem Leben noch nie. Und das war so besonders, weil man sich ja, also irgendwann hat man sich vielleicht nichts mehr zu sagen, aber wir hatten wirklich man ist morgens auf irgendwie einen Kaffee gemacht, dann habe ich ihr geschrieben, guten Morgen, lalala, wie hast du geschlafen? Und das natürlich alles in Englisch, weil wir sind nicht aus dem gleichen Land. Also wir haben uns gematcht, ich war in Berlin und sie war in Prag. Und das war im Lockdown, also die Grenzen waren zu. Deswegen wir uns auch wirklich lange nicht treffen konnten. Also einige Monate mussten online überleben. Ja, das war
einige Monate.
Wir haben,
von wie viel reden wir
denn hier? Ich glaube, es waren 2,5, 3 Monate.
Boah, das ist schon lange.
Wo wir wirklich von morgens bis abends geschrieben haben und ja, und wir wussten, wir können uns nicht treffen, also das war klar und man wusste auch nicht, wann machen die Grenzen auf. Und deswegen waren wir dann schon so irgendwie nach 1-2 Wochen haben wir gesagt, okay, jetzt telefonieren wir mal, weil es dann halt irgendwie schon, es war einfach komisch, man schreibt mit jemandem von morgens bis abends und man weiß, man wird die Person jetzt irgendwie auf kurze Zeit nicht treffen, man hat aber auch die Stimme noch nicht gehört und irgendwann war das dann so, okay, wir müssen jetzt dann mal telefonieren. Und dann haben wir angefangen, hatten wir so ein erstes Online-Kaffee-Date. Und dann wusste ich auch wirklich, dass sie echt ist, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit,
stimmt.
Das ist irgendwie, kann auch jemand fake sein. Also klar, man hat Instagram ausgetauscht und aber ja, dann haben wir telefoniert und es gingen wirklich Monate ins Land, in denen wir uns online gedatet haben. Und uns auch, glaube ich, schon ineinander verliebt haben, ohne dass wir uns jemals gesehen haben.
Ja, kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt schon richtig viele Gefühle da waren? Also,
ja.
Es ist ja auch was sehr Nahes. Also
total.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung hinter mir und ich finde dieses Telefonieren, es beschränkt dann halt irgendwie so auf die Stimme, aber auf eine Art ist es irgendwie ganz arg nah. Also,
total, weil man kann sich nicht ablenken. Also man muss sich verstehen. Man muss irgendwie auf einer Wellenlänge sein, weil ich meine, wenn wir jetzt ein Date haben und uns persönlich gegenüber sitzen, dann kann man sich mal näher kommen und kann mal vielleicht einen Film oder eine Serie zusammen schauen oder einen Song anhören. Aber wenn man telefoniert, dann kannst du das nicht. Du kannst nicht ausweichen und man muss sich verstehen, man muss auf dieser Wellenlänge sein, um einfach das Gespräch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist halt so krass, wenn man sich darüber kennenlernt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. dass man einfach das Gefühl hat, man kennt den anderen schon in kurzer Zeit viel, viel besser als vielleicht bei, ich sag mal, normalen Dates, weil man eben nur sprechen kann. Also man muss den Charakter des anderen irgendwie kennenlernen und schätzen lernen und kann sich eben nicht über das Physische ablenken. Und das ist mir aufgefallen, was halt ja, das Besondere daran war.
Absolut, ja. Ja, also kann ich auch so bestätigen. Ich denke, man muss die ganze Zeit reden, von daher kommt halt viel. Genau, man, und man, ja, wie gesagt, es hat auch eine gewisse Intimität, die ich, die man manchmal face-to-face vielleicht tatsächlich gar nicht erreicht, auf eine Art. Also
total
spannend.
Ja,
und
ich habe, ja.
Nee, sag du.
Ja, ich habe dann irgendwie selber nach ein paar Wochen bemerkt, dass ich halt plötzlich für einen Menschen Gefühl habe, den ich noch nie getroffen habe. Und ihr ging es aber relativ ähnlich, weil eines Abends ist so auf meinem Handy so eine Nachricht aufgeploppt. I never saw you, but I miss you. Und das war echt so, das war so, das hat, ja, das hat so, so genau schön. So das Gefühl repräsentiert, was ich auch hatte. Man hat angefangen, die andere Person zu vermissen. Das ist so, ein
abgefahren.
Ja, abgefahrenes Gefühl wirklich. Und auch so ein krasses Gefühl. Und dann noch mit dem Hintergrund, dass man nicht weiß, wann man sich treffen kann. Also wir waren wirklich in anderen Ländern. Dann wird man auch kreativ. Una hat irgendwie herausgefunden, wo ich wohne, obwohl ich ihr nie meine Adresse gegeben hatte. Und hat mir ständig Blumen geschickt. Und das war für mich auch so eine neue Erfahrung.
Oh Gott, wie süß.
Wo ich dachte, okay, ist das jetzt super creepy und sie ist so eine super Stalkerin? Oder das ist auch, das einfach nur süß romantisch? Also da war ein schmaler Grat dazwischen.
Du hast recht. Und ich habe das zuerst so gedacht, oh, Blumen. Aber ja, das stimmt, wenn man die Adresse nicht gegeben hat, das ist echt so.
Er hatte einen riesen Blumenstrauß. Also sie hatte ihre armenischen Kontakte spielen lassen und plötzlich stand eine armenische Frau vor meiner Tür und hat mir einen riesen Blumenstrauß gebracht mit noch so einem Teddybär. Und ich war so im ersten Moment natürlich so, oh mein Gott, von wem ist das? Und dann habe ich die Karte gesehen und dann im zweiten Moment dachte ich mir, Moment mal, woher weiß sie denn meine Adresse? Und sie hat es dann wirklich ganz tricky mit einem Foto rausgefunden, das ich immer geschickt hatte, wo mein Gebäude im Hintergrund war. Und man kann irgendwie mit der Google-Suche dann die Gebäudenummer rausfinden. Keine Ahnung, die Frauen halt, ne? Weißt du ja?
So ja, genau, FBI Frauen im North, ey. Also ich meine,
genau.
Da geht's ab.
Und das war halt... Das war echt super. Also das waren so kleine so Dinge, die waren einfach irgendwie witzig und spannend. Und sie war ja, man muss ja auch sagen, Luna war noch nie mit einer Frau davor zusammen. Also sie hatte, also sie war davor, ich sag mal, heteronormativ unterwegs, hatte auch einen Partner lange Zeit und hat dann so mit dem Lockdown für sich selber halt herausgefunden, dass sie eigentlich an Frauen interessiert ist und vielleicht auch schon immer an Frauen interessiert. Ihr haben halt zum Beispiel wirklich die Role Models gefehlt. Auch noch mit einem armenischen Kulturkreis hatte sie sowas gar nicht. Und es war auch dann, ja, also vielleicht kann sie da nochmal was drüber sagen, wenn du möchtest, aber das war dann auch für sie ja viel schwerer als jetzt für mich als total deutsch sozialisierte Frau, da sich da selber zu finden.
Ja, nee, also ich... Ich überlege gerade, ob das gerade ein guter Punkt wäre, sie tatsächlich dazu zu fragen, weil ich es total spannend finde.
Ich kann sie holen. Sie ist
ist sie da?
Ja, klar.
Okay, dann machen wir vielleicht jetzt ganz kurz, dann kann ich sie tatsächlich dazu fragen, wie sie das erlebt hat, sich online in eine Frau zu verlieben, das erste Mal in eine Frau zu verlieben. Also
ja,
die,
natürlich.
Finde ich faszinierend.
Ich hole sie
dann
mal
kurz. Dann machen wir ein kurzes Zwischeninterview.
Ja, sehr gerne. Moment.
Triff bei uns deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema, a queer match für frauenliebende Frauen, geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe, du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an, einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja schon bei uns.
Okay,
come to me. Okay,
come to me. Hi, Luna.
Hi.
This is Carla. Hey, how are you?
How are you? I'm fine, thank you.
Good, good. Nice to meet you.
Nice to meet you too. You look
very
great.
Very professional. I look red because I've been in the sun like 2 days ago and I just burned my face
I'm
like
just
crazy.
I'm tanning my face on terrace.
Oh yes, nice. Super nice. It's nice that you can join the interview for a little bit. And I just thought it was very nice like Shamila told me that she's actually the first woman you're in a relationship with.
Yeah.
And is that true? Okay.
It was not a lie.
And we also, so we moved forward in your story of getting to know each other until the point where, or we are still in the pre-first meeting phase. So you kind of chatted and you also talked on the phone a lot. And I just wondered, so you kind of realized that's like during Corona and the lockdown that you might be interested in women. And then you kind of downloaded Tinder and just kind of started writing with someone.
Oh my gosh.
How does that feel? I mean, it's so interesting to kind of recognize that maybe you might be interesting, but then only with writing and talking on the phone, it's an interesting way of finding out, let's say, or to try things out.
Yeah, I mean, this pandemic, honestly, it really changed my life to this a lot of time which I got. It makes me feel so much about my life. I all the time wanted some change. I wanted something special which was missing in my life. Mm-hmm. And I said, hell, so why not? Let's try it. I also started to look for women just to try how it works, mm-hmm. like how is the connection. And suddenly I matched with this beautiful woman. Like, oh, she impressed me. No, honestly, wait. Yeah. She impressed me a lot. Like, I did not even started to chat with her. I just saw her picture, her face, and voila, she just impressed me. I was like, I have to swipe. That's it. And then she started to like speak with me, chat with me in German. I was like, okay, what's meaning warum?
Yeah. She's a German. I thought she's from Berlin at our first contact. I didn't realize that she's from another country because actually my Tinder profile was like just on Berlin. But somehow we matched. Mm-hmm. Even she was in Prague at this time.
Yeah, somehow.
I was just thinking, how did that even happen?
Global
was
Tinder.
Was that a bug because, in Tinder?
Yeah, there was nobody around in the city. It's showing global. Mm-hmm. So the nearest one was Miss... Maxwell.
Somehow Berlin.
Oh, you guys are so lucky.
Yeah, it was really good. Like a miracle for us.
Yeah.
Isn't it?
Yeah.
So from that moment, everything changed.
Everything changed.
Just like that.
So for you, it was clear. So even after like writing, I think it was like 3 months, 2.5 writing. So was there ever the thought of, so maybe if I meet her, things are weird and maybe it's not my thing? Like, weren't you afraid a bit of that situation? Or was it, I don't know. Such a good connection that you thought, no, that's it.
You know, we were talking almost 2 months online. So after that, it was not weird anymore. Like, for me, it was, I can't without this person. I have to see her as much fast I can. Because in 2 months, it seems like we built relationship. It seems like we are already together. We have relationship, but we did not see each other in person. So, mm-hmm. of course, like... first chatting, like first week, it was so spontaneous and nice because we balanced each other. We understood each other. Everything what I like, mm-hmm. fans, joke, she likes too. So it was like, I was not even nervous by chatting. Of course, I was after I saw her.
You were so nervous.
Oh, cutie.
But these 2 months online, it was really big test for both of us.
Yeah.
Yeah. Yeah,
I can imagine. And it must have felt like, I mean, it's really like, you know each other so well, but then the first moment of seeing each other, I mean, yeah. I would have exploded like inside being like so super nervous.
Yeah, I did when I saw her in person. These 2 months felt like we know each other. We are kind of together, but we are not together in person. Mm-hmm. But when I mm-hmm. saw her, oh, I was so sweating, nervous. I was like this.
so cool. Yeah. And maybe also last question, do you have any, like, do you know what, like, how that change came about? Like, was there any like thing that you saw that made you like, or like realize that you might like women or might be interested in? Because we were talking about role models before you joined us. And Shamila said that maybe you were missing those role models when you were younger.
I don't miss them at all. I did the best decision.
I'm sure it was. but was do you, so what was the Or was there any kind of situation or something that happened to you that kind of brought that thought to you, that, or that kind of realization of, no, I might be interested in them? Or was it rather kind of a natural thing that happened to you?
Okay, I understand. I think in my former life, I felt pretty bored in this kind of relationship and not filled, like 100%. Something was missing and I never felt free. And with Shamil, I mean, with the girl, I see it's more freedom, it's more cover. It's just a really freedom to be with the woman I saw.
Okay. Isn't she cute?
And that was kind of your maybe guess that it might be that way. What did you say, Shamila?
I just said, isn't she cute? Like,
charming. I mean, super cute. I mean, very charming. You sent flowers to her. I mean, that's amazing. That's, I just love really the story.
In short way, it's really different dimension. It's sometimes hard to describe. It's just, I used to be with a man. I know how is it. And now when I started to be with her, it's a huge differences. It's a really freedom. For me, I was looking for freedom always all my life, to do my decisions, to get support. And this all I can see with Miss Langsfeld.
Yeah.
Yeah. So cute. You're so cute. I want to write a podcast. Come on.
Oh, come on, honey. I mean, you know how much I love you.
Yeah. No, you guys are just amazing. I mean, it's really so cute to see that and that you're happy and you found that freedom.
This is actually my first podcast.
Oh, cool. That's nice. Yeah. No, it's, so I totally feel you. So I think I've been to the same experience with, like, there is really some other dimension, and it's, I recently read in a book that line that said that when you realize that it's kind of someone opens the door to paradise. That's really how I felt.
Yes.
It's like,
I call
really
it magic.
A different world. Yeah, let's call it magic. Yeah. Really cool. So thanks for joining us for that little bit. And I hope maybe next time I'm in Prague, when you guys are still there.
You're very welcome. I like this podcast. We can repeat it anytime. I mean, it's a first for me. This first, I'm a little bit nervous, I can say, because I'm talking, feels like I'm talking some TV.
I'm also always nervous.
You're both doing very, very well, I can say. Yeah, I think you don't need me anymore. I will vanish now and I will
talk. You can talk about anything, just anytime. I like this podcast. It's fun.
Thanks a lot, Luna. It was really fun to talk to you as well.
Oh,
and wish you all the best. It's nice that you moved in now together, so, and that you're finally in one place. So I think the story goes on and...
Come buy coffee sometimes.
I would love to, and I will. I mean, Prague is not far away.
Yeah.
It's a super nice city. I've been once, so let's have coffee together.
Sure.
Cool.
It was nice
then
to
meet
you.
Then maybe I continue with Miss Langsfeld. It was really nice to meet you too.
Okay.
Thank you, honey.
Well, ciao, welcome.
Can I hit the microphone?
Oh, wow, microphone. Very nice.
Thank you.
Okay. You're welcome. I love this book. It's fun.
Yeah. Oh my God, you guys.
Danke.
Ihr seid echt.
Sie ist ein Laufnerver, wenn ich sag's dir.
Ja, ich glaube, das konnte man sehr gut hören, wenn ihr es gesehen hättet. Also, fantastisch. Oh Mann, okay. Wir müssen. Also, das erste Treffen, oder? Wo hat das stattgefunden?
In Berlin,
okay.
Und das war tatsächlich so, die Grenzen haben sich offiziell geöffnet, relativ spontan. Mhm. Sie hat dann einfach gesagt, okay, weißt du was, ich komme jetzt zu dir. Ich komme jetzt nach Berlin, because heute können wir uns... Sie hat sich ein Uber genommen von Tschechien. Sie hat ein, sie
Nicht
hat ein
dein
Uber
Ernst.
Gerufen und ist mit dem Uber nach Berlin gefahren. Ohne Scherz, das ist meine Freundin.
Wow.
Das ist wirklich, wie sie leibt und lebt und lebt und wofür ich sie so sehr bewundere, weil ich bin so ein total geplanter Mensch und so total strukturiert und sie ist ein Wirbelwind. Sie sagt, ich möchte dich jetzt sehen, wir haben so lange gewartet, ich habe gerade gelesen, die Grenzen haben jetzt aufgemacht, ich komme jetzt zu dir, weil die Züge sind trotzdem noch nicht gefahren, also bis dann der Zugverkehr und alles wieder eingesetzt hat, ging das, glaube ich, nochmal ein paar Tage oder Wochen. Sie hat sich ein Uber genommen und sie ist nach Berlin gefahren mit dem Uber.
Unglaublich. So eine gute
wirklich
Geschichte.
Unglaublich, ja. Das ist eine super gute Geschichte. Finally kann ich mir eine gute krass. Geschichte erzählen aus meinem Leben, nachdem ich so viele Geschichten von quasi erzähle.
Mhm. Mhm. Voll.
Ja, also sie kam mit dem Uber.
Das ist so absurd.
Aus Tschechien.
Absurd. Okay, cool. So, und dann, wie war deine erste, also eben diese erste Begegnung nach so langer Zeit irgendwie und sich so gut kennen? War es vertraut oder war es eher nochmal ein neues Kennenlernen auf eine
Art? Es war beides zur selben Zeit, ja, es war beides zur selben Zeit. Es war vertraut und ich weiß noch, der Moment, bevor ich die Tür geöffnet habe, ich hatte so sehr Angst, dass es doch nicht das ist, was ich denke, dass es ist. Dass man doch halt sehr viel rein interpretiert und auch reflektiert in einen Menschen, den man noch gar nicht getroffen hat. Das passierte öfter mal beim Online-Dating, dass ich da meine ganzen Wünsche und Hoffnungen rein interpretiere und der Mensch eigentlich gar nicht so ist, sondern das ist dann meine Wunschvorstellung. Und sobald man die Person trifft, ist das halt so verpufft. Mhm. Und genau das war meine Angst, dass das bei uns genauso sein wird. Und ich hatte so Angst. Ich war wirklich, okay, wenn das jetzt nicht das ist, was ich denke, dass es ist, dann bricht meine Welt zusammen irgendwie. Mhm. Oder dann ist, dann werde ich ganz lang niemanden mehr kennenlernen, der irgendwie da rankommt. Ja. Dieses Gefühl, das ich mit ihr hatte, auch nur über diese Online-Treffen. Und ich habe die Tür auf und sie war wirklich genauso 1:1, wie ich sie kannte. Also es war in ganz kurzen, vielleicht die ersten 5 Minuten war es so awkward, weil sie war auch total nervös, ich war nervös. Und dann sind wir so ganz wie so verrückte Hühner so in meiner Wohnung so auf und ab gelaufen und wussten nicht wohin. Und ich habe irgendwie einen Kaffee gemacht und den dann gar nicht gebracht. Und dann wollte ich ihr irgendwie was zu essen machen und war dann so total diffus und sie auch. Aber nach 5 Minuten hatte sich das dann so normalisiert und es war wirklich wie davor auch. Also wir waren nur in einem Raum und konnten uns anfassen und riechen und das ist ja auch ganz wichtig und so die Energie spüren.
Voll.
Wobei ich ihre Energie schon übers Telefon gespürt habe, weil sie ist wirklich, man fühlt sie irgendwie. Sie ist so eine Frohnatur. Und dann war das gar nicht mehr so awkward, ja.
Okay, wow. Nee, also ich kann es mir vorstellen, oder diese Angst, dass es halt am Ende irgendwie dann doch, also dass man ja eigentlich schon verliebt ist und so richtig viele Gefühle ausgebaut hat und irgendwie vielleicht doch nicht passt.
Ja, also das hat
man. Aber schön, dass das bei euch so, also perfekt, oder? Also irgendwie denke ich auch auf eine Art halt, vielleicht war es ja auch gut, dass ihr euch so lange nicht sehen konntet. Also nicht unbedingt gut, wahrscheinlich hätte es auch anderweitig genau, wärt ihr am gleichen Punkt heute, aber irgendwie ist es schon auch besonders, glaube ich, vielleicht besonders an eurer Geschichte, aber jetzt vielleicht auch, hat eine ganz andere Grundlage gelegt für eure Beziehung, die ihr jetzt so führt.
Total. Also wir denken auch ganz oft, wenn wir darüber sprechen, dass das, hätten wir uns daten können, dann für einen Tag irgendwie nach Prag und für einen Drink, das wäre ganz anders geworden. Man hätte sich davor nicht so viel unterhalten online, man hätte sich auch nicht so tief miteinander auseinandergesetzt. Mhm. Und vielleicht hätte man dann irgendwie einen Drink zu sich genommen und dann wäre man wieder nach Hause gegangen und hätte sich 2 Wochen später nochmal getroffen. Und also es ist wirklich, das macht was mit einem, wenn man weiß, man kann den anderen irgendwie nicht sehen. Das ist wie dieses, wenn ein Kind Schokolade will und weiß, die Schokolade ist im Küchenschrank, aber der Küchenschrank ist abgeschlossen. Das Kind wird die ganze Zeit vor dem Küchenschrank stehen. Und wenn die Schokolade auf dem Küchentisch die ganze Zeit liegt, dann läuft das Kind vorbei und hat gar kein Bedürfnis. So ein bisschen war das vielleicht auch psychologisch gesehen, ne? Dass man sich nicht sehen kann und deswegen noch anders dazu attached. Aber natürlich passen wir, glaube ich, auch einfach wirklich gut zusammen. Hoffe ich zumindest,
dass es so ist. Sieht ganz gut aus, oder?
Ja, bis jetzt schon auf jeden Fall.
Schön. Und wie war das dann? Also seid ihr euch halt genau, also an dem Tag schon näher gekommen oder habt ihr dann noch so ein bisschen gebraucht, um euch so ein bisschen aneinander zu gewöhnen? Ich meine, es ist ja, wie gesagt, immer so eine, also ich finde es immer so eine ganz schwierige Situation. Aber vielleicht auch nochmal gerade mit der Geschichte so. Weiß ich nicht. Ja, wer hat den ersten Move gemacht, würde mich. Wir können es auch rausschneiden und du musst es nicht beantworten. Aber normalerweise fragen wir immer so nach dem ersten Kuss. Also einfach, wer hat initiiert und wie fühlte sich das an?
Ja, das kannst du gerne fragen und das beantworte ich auch sehr gerne. Ich glaube, sich zu küssen ist nichts Verwerfliches. Der erste Kuss war wirklich am ersten Tag, aber ich sag mal ganz taghaft und ich wusste ja auch, ne, dass sie jetzt noch nicht so wirklich Erfahrung und hab dann auch einfach so abgewartet und das war auch in dem Moment, wir haben uns umarmt und waren glücklich irgendwie und haben uns unterhalten und wir mussten uns auch gegenseitig ganz viel Zeit, wie so, ich musste ihr meine Wohnung zeigen, sie hatte das ja immer davor nur über das Video gesehen und so und meine Filme und wir haben uns geküsst und es ging auch dann mir aus, aber es war jetzt nicht irgendwie, so nach 10 Minuten, das war irgendwie nach so Stunden. Und es war auch ja, romantisch irgendwie. Mhm. Es war der heißeste Tag im letzten Sommer in Berlin. Es war wirklich super heiß. Ich hatte keine Klimatisierung in meiner Wohnung. Ich war auch relativ frisch erst eingezogen. Und wir mussten uns quasi ausziehen und auf den Balkon setzen, weil es so heiß war. Also wirklich, es hatte gar keine erotischen Gründe. Wir saßen beide im Endeffekt im Bikini auf dem Balkon, weil es so heiß war. Und was soll ich sagen? Wir haben sich den heißesten Tag ausgesucht.
Ja. Praktisch, sehr praktisch. Ja. Cool. Ja, sehr schön. Und war das für euch dann so ein bisschen der Punkt? Also wir sind... Jasna und ich da vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Jasna ist immer so, wenn man sich geküsst hat, dann ist man zusammen. War das bei euch? Also ab welchem Punkt und habt ihr das überhaupt so ganz explizit thematisiert, dass ihr in einer Beziehung seid? Das oder ob ihr exklusiv sein wollt miteinander oder war das schon eigentlich irgendwie
also
klar?
Wie Luna gerade schon erwähnt hatte, hat es sich schon angefühlt, als wären wir in einer Beziehung, als wir uns noch online gedatet hatten. Also es war wirklich schon vom Gefühl 1:1. Man hat eigentlich schon eine Beziehung. Ich glaube, sie war einen Tag da oder so 24 Stunden, 30 Stunden. Und als sie gefahren ist, habe ich sie gefragt, ob wir jetzt quasi, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, you wanna be my girlfriend oder so. Also das hat ja alles in Englisch stattgefunden. Also was ganz Klischeehaftes, Doofes habe ich gefragt in meiner Verliebtheit. und es war aber schon klar. Also es war wirklich nur,
es
war nur nochmal ausgesprochen. Ja. Also wir sind auch beide nicht die Typen, die irgendwie mehrere Menschen gleichzeitig daten. Wir waren beide davor in einer langen Beziehung und davor waren wir lange alleine. Also wir sind beide nicht die Personen, die das brauchen, dann irgendwie rumzudaten und sich dann auch auf verschiedene Personen einzulassen. Also wir wussten beide schon voneinander, das ist exklusiv, schon nach 2 Wochen schreiben, glaube ich, wussten wir das. Und das war dann nochmal so ein offizielles Statement. Ich wollte sie auch einfach fragen, wie ist das für dich jetzt? Kannst du dir das vorstellen, jetzt mit mir offiziell zusammen zu sein? Du warst davor noch nie mit einer Frau zusammen. Und auch mit ihrem Kulturkreis und allem. Und ach, die ist so cool und so mutig. Und ich bewundere sie da so sehr. Sie ist da knallhart. Ja, sure. Ihr ist es nicht egal, aber sie steht da so drüber. Und dann waren wir auch, haben wir auch gesagt, okay, wir sind jetzt offiziell zusammen in dem Sinne. Haben jetzt nicht unseren Beziehungsstatus auf Facebook geändert, aber klar, man hat den besten Freunden dann schon erzählt, dass...
Was nicht?
Das noch nicht, nee. Ja, genau.
Ja,
ja.
Okay.
Oh Mann.
Sehr schön. Und dann, wie ging es weiter? Ihr habt ja dann, wie gesagt, sie war 24 Stunden nur da
fürs erste Treffen. Ja, sie war super kurz da, weil zu dem Zeitpunkt...
Oh Mann.
Sie hatte auch beruflich zu tun in Prag und ich hatte Termine und sie konnte dann wirklich auch nur so kurz irgendwie nach Berlin und musste dann wieder zu einem wichtigen Termin. Aber ich bin dann, glaube eine Woche später, als die Züge dann wirklich auch wieder gefahren sind, bin ich dann zu ihr gefahren. Und wir hatten dann viel mehr Zeit. Und haben uns dann auch richtig kennengelernt und ja, so den ersten Alltag, sag ich mal. Ich glaube, ich war dann so eine Woche in Prag oder 5 Tage. Und dann hat man eben so den Rhythmus gefunden. Dadurch, dass wir beide beruflich ja sehr flexibel sind, wir haben beide keinen 9-to-5-Job, war das wirklich sehr angenehm, muss man sagen. Also da sind wir auch echt super privilegiert, sehr oft sehen. Wir konnten spontan in den Urlaub fahren nach Barcelona oder nach Nizza und uns da einfach kennenlernen und... ja, das war, und sie konnte von mir aus arbeiten, haben wir das gleiche Office, aber das war eigentlich ganz cool, ich konnte von ihr aus arbeiten und meine Termine machen oder meine Drehbücher schreiben oder schneiden oder was auch immer und das hat super funktioniert, das muss man schon sagen, aber klar, man vermisst sich, es ist einfach, weil man weiß, man muss wieder gehen und dann dieses kleine Trauma hat, dass man sich lange Zeit nicht sehen konnte wirklich oder durfte, dann ist das irgendwie nochmal so schlimm, wenn man sich dann wieder verabschieden muss, weil wir auch immer Angst hatten, okay, vielleicht machen die Grenzen nochmal zu.
Ja, stimmt.
Das war halt auch immer so...
Das war ja sozusagen eine Situation, die wieder hätte kommen können, sozusagen.
Genau, und es war auch tatsächlich so, dass dann war es mal lockerer, ich konnte irgendwie ohne Probleme einreisen, dann wurden die Restriktionen wieder
strenger.
Restriktiver. Und dann war das wieder so ein totales Hackmack, nach Tschechien einzureisen und mit 1000 Tests, so trotz Impfung. Und ja, da hatten wir echt wirklich immer Schiss vor, dass das nochmal passiert. Und jetzt haben wir das Problem dann Gott sei Dank nicht mehr.
Ja, voll. Wie war das? Also wann habt ihr das entschieden, dass es eine gute Idee wäre, dass du hinziehst? Oder war das ein relatives so Knallauffall? Oder habt ihr es dann schon länger geplant? Weil so lange seid ihr noch gar nicht zusammen, oder muss man vielleicht dazu?
Nee, wir sind noch nicht so lange zusammen.
Das war wie lange seid ihr zusammen?
Im Sommer letzten Jahres haben wir uns kennengelernt. Und aber mein Mietvertrag ist ausgelaufen in Berlin. Also ich hatte eine Miete auf Zeit. Und wir wussten auch schon von Anfang an, wir machen das. Wir sind jetzt beide 30. Mhm. Man kennt sich ja auch schon besser und man weiß auch, okay, man versucht es und wenn es nicht klappt, dann ist es so, aber dann hat man, ja, dann hat man es versucht und man hat auch nicht so viel Zeit verschwendet, weil es ist anders, wenn man, glaube ich, 20 ist und dann gleich zusammenzieht, ne, als wenn man dann 10 Jahre älter ist und mit 30 Jahren zusammenzieht. Und wir versuchen es jetzt einfach. Mhm. Wir sind da beide irgendwie so super gelassen. Wir versuchen es. Wir wissen, es kann schief gehen. Man kennt sich noch nicht so lange, jetzt über irgendwie 2 Jahre, dass man... aber es ist halt so und wir schauen und ich hoffe, es klappt. Und wenn nicht, dann hat man eine tolle Zeit gehabt, zumindest bis jetzt. Ich bin glücklich, dass ich so eine Erfahrung machen konnte und hoffe natürlich, dass es so lange wie möglich hält. Und wenn es nicht so ist, dann will das Leben was anderes irgendwie und lassen wir uns überraschen.
Ja, also ich meine, es ist auch am Ende, denke ich, ne, man kann auch nach 2 oder nach 3 Jahren zusammenziehen und das dann feststellen. Also irgendwie denke ich immer, wenn man gerne das Zusammenleben möchte, also zusammen in einer Wohnung sich das so das ist, was man gerne mag, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, das irgendwie früh auszuprobieren, oder?
Ja.
Also es hilft irgendwie nichts auf eine Art, irgendwie 2-3 Jahre Fernbeziehung zu führen. Also im Gegenteil.
Ich denke, das ist so eine Typsache. Ich glaube, manche Menschen genießen das auch, eine Fernbeziehung zu haben und den Freiraum zu haben. Und man muss das irgendwie für sich als Paar entscheiden, denke ich.
Ist das ein Thema bei euch, so dieses Frei, weil sie ja auch jetzt sehr viel im Interview über sie sucht diese Freiheit gesprochen hat. Und ich hatte es häufig oder selber so erlebt, dass wenn ich dann nach einer Fernbeziehung zusammengezogen bin mit meiner Freundin, dass mir genau das vielleicht an einem gewissen Punkt irgendwie gefehlt hat, so diese oder sich das teilweise ein bisschen eng angefühlt hat. Habt ihr da so drüber gesprochen? Also ist sie jemand, die auch vielleicht räumlich irgendwie Freiheit braucht? Oder hast du das Gefühl, nee, das passt schon, dass wir jetzt auch irgendwie auf engem, in Anführungszeichen, engem Raum irgendwie zusammen sind?
Also wir haben jetzt ja noch nicht so die langen, aber sie ist schon ein Typ, wenn ich jetzt so voll die...
3 Tage, hey, komm.
Wenn ich jetzt so, also ich war davor schon 2 Wochen hier, aber es ist noch keine Zeit. Wenn ich jetzt, glaube ich, voll die Klette wäre vom Typ, wird es sie schon stören, aber... wir sind beide nicht so klettig. Wir verbringen viel Zeit, weil wir es wollen, aber ich glaube, es wäre schon ein Ding, dass sie braucht schon ihren Freiraum. Wir haben zum Glück eine relativ große Wohnung und auch unseren Space und wir haben irgendwie ein eigenes Office und ein großes Wohnzimmer, eine große Dachterrasse und es macht mir auch nichts, wenn sie mit ihren Freundinnen alleine losgeht und da Party macht oder whatever. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Space hat und seinen eigenen Dunstkreis. Und da bis jetzt hoffe ich, dass es da keine Probleme gibt. Aber ja, man weiß es nicht, wie es läuft. Aber sie ist auf jeden Fall so ein Free Bird. Und ich bräuchte das, glaube ich, auch. Dass
spannend.
Man irgendwie mit seinen Leuten alleine unterwegs ist und so.
Ja, so ein bisschen. Mhm. Ihr seid ja auch beruflich wahrscheinlich viel unterwegs, also du auf jeden Fall. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen, einfach zum Abschluss, ihr habt ja, also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ihr habt schon auch Pläne, so Prag ist nicht der Endpunkt, oder? Eurer Reise. Zumindest hast du mal erwähnt, dass ihr eventuell auch drüber nachdenkt, sogar in die USA umzuziehen.
Ja, wir sind, glaube ich, beide sehr, sehr multikulturell. Also Lunas Mutter lebt in den USA, mein Vater und der Rest der Familie lebt in Kanada. Und mal gucken, also sie hat auch eine Green Card für die USA und ich denke, wir werden uns unterwegs sein, aber Europa ist vom Gefühl her schon von Sicherheit und für den Beruf schon sehr wichtig, aber wir sind, glaube ich, sehr gerne und sehr viel unterwegs. Und dadurch, dass die Family dann auch so irgendwie durch die halbe Welt irgendwie verteilt ist, macht es schon Sinn, vielleicht auch mal länger dann in Miami bei ihrer Mutter zu sein oder bei meinem Dad in Kanada. Also da sind wir gerade super offen und wir sind auch so in dem totalen Chaos jetzt zusammengekommen mit Pandemie und was danach alles noch passiert ist. Und wir wissen jetzt gar nicht, wie soll eigentlich unser Weg aus sein oder wo treibt es uns hin. Aber wir sind einfach beide Typen, wir vertrauen auf das Leben und wir nehmen so die Zeichen, die uns so hingeworfen werden und werden dann irgendwie unseren Weg finden, denke ich. Und mal schauen, wo wir im Endeffekt landen. Vielleicht landen wir auch wieder in Deutschland. Vielleicht geht es zurück zum Bodensee, wo ich eigentlich herkomme.
Ja, ist auch eine schöne Gegend. Genau, das heißt, ihr seid im Moment eher... mal da ankommen und gucken, was passiert.
Genau, einen Alltag mal finden, finally, nach so einer langen Zeit.
Genau, ja voll, ja voll. Sehr schön, eine sehr schöne Geschichte habt ihr da.
Danke.
Kannst du denn, also ich überlege gerade, ja, also wir fragen immer so ein bisschen nach, was du unseren Hörerinnen einfach so aus deiner Geschichte, du hast jetzt so also vielleicht die Liebe deines Lebens, sehr, sehr vielleicht gefunden. Und hast ja aber auch schon erwähnt, du hast ja auch schon einen Weg hinter dir, andere Beziehungen gehabt und so weiter. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du Frauen raten, die genau auf der Suche danach sind? Also raten klingt immer so ein bisschen, aber irgendwas, was du vielleicht gelernt hast und teilen möchtest.
Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich in seinem eigenen Leben an dem richtigen Punkt befindet, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher fühlt und einfach so vollkommen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade nicht zufrieden mit mir selber und mit eigentlich wünsche ich mir einen anderen Beruf und ich wünsche mir ein anderes Umfeld, dann findet man vielleicht auch nicht die Person, die für dich bestimmt ist oder die zu dir und deinem Leben passt. Und das ist, glaube ich, einfach immer super wichtig. Man soll immer auf sich selber gucken. Also das kann ich da sagen. Und wenn ich mit meinem Leben nicht zufrieden bin, mit mir selber, mit allem drumherum, dann wird sich auch nicht der Partner, die Partnerin finden, die das alles perfektioniert. Weil die passt ja dann nicht, die passt ja dann nicht in dein Leben, wenn du dir eigentlich was anderes wünschst. Mit sich selber im Reinen sein ist, glaube ich, immer eine gute Sache. Und zu gucken, dass das alles passt und sich die eigenen Bausteine zu bauen. Und dann zieht es auch dann vielleicht die Menschen an, die man auch in seinem Leben haben will und braucht. Und
absolut.
Die dir Liebe geben und whatever, ja.
Oh mein Gott. Die dir dazu passen. Sehr schön. Nächsten, also kann ich auch wirklich nur so unterschreiben. Ich glaube, Beziehung kann ich sozusagen kitten mit Dingen, mit denen man sozusagen vielleicht nicht glücklich ist und umgekehrt auch, wie du sagst, dass es dann vielleicht auch gar nicht wirklich passt auf eine Art. Also erst oder
total.
Vor allem auf sich gucken, ja. Und erstmal und dann die passende Person dazu. Findet sich. Unter Umständen sogar auf so einer App.
Vielleicht auch in eurer App, wer weiß.
Vielleicht auch in unserer App, genau. Ja. Also vielen, vielen Dank. Wir haben ja diese Playlists, oder? Das wäre vielleicht noch das Letzte. Hast du einen Titel mitgebracht für eine unserer Aquema-Playlists? Einen, den ihr besonders mögt oder der euch vielleicht auch verbindet oder ein Teil eurer Geschichte ist?
Ja, der Titel lautet What a Life by Scarlett Pleasure. Also es ist ein sehr, ein Song, der einfach unsere Beziehung repräsentiert. Turbulent und rasant und spontan. Und
superschön. Und auf welche Playlist sollen wir den packen? Also wir hätten im Angebot Keep the Gay, Romantischer Abend, Herzschmerz oder Girl Power. Was würdest du sagen?
Girl Power.
Ich habe auch gedacht.
Definitiv.
Klang danach. Sehr gut. Dann packen wir den gerne damit drauf. Also vielen Dank. Und dann danke ich ganz sehr für diese wirklich, wirklich schöne Geschichte und auch die Einblicke in deine Arbeit. Kann wie gesagt nur noch mal auch dazu einladen, unsere Hörerinnen, euch zu folgen auf Instagram, dir entweder unter shamila.lengsfeld ist, glaube ich, dein...
Genau.
Das ist dein persönlicher, aber ihr habt eben auch diesen schönen Queen's Crush Account, wo ihr sozusagen eure Paargeschichte zeigt und man sozusagen euch verfolgen kann, wo es weiter hingeht. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
Genau, herzlich, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank. Ja, ich finde euren Podcast toll. Ich höre den echt, sobald das kommt, höre ich den eigentlich noch am selben Tag. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr, dass wir unsere Geschichte jetzt irgendwie erzählen durften und dass es euch interessiert.
Absolut, absolut. Superschöne Geschichte. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann bei Gelegenheit in Berlin, in Prag oder in Zürich, wenn du mal in Zürich bist, gib Bescheid. Also sehr gerne können wir irgendwo mal dann doch zu dem Live-Treffen. Würde ich mich sehr freuen.
Das muss passieren. Genau.
Das muss, oder? Ich finde auch nach so langer Zeit. Also, ich wünsche euch alles, alles Gute. Schöne Grüße nochmal an Luna. War schön, dass sie mit teilgenommen hat. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Couchgespräch. Und dann danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und tschüss.
Ciao, ciao.